Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist der 1. Juli 2025. Wir feiern in unserer Dienststelle gerade ein Jubiläum. Seit 5 Jahren gibt es unser Bildungszentrum für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir nennen unser Bildungszentrum kurz BIDIP. In 5 Jahren hat es über 500 Schulungen auf die Beine gestellt und über 15.000 Interessierte geschult. Im Rahmen dieses Jubiläums zeichnen wir diese Podcast-Folge auf und es ist eine kleine Premiere, denn wir zeichnen zum ersten Mal vor einem Publikum auf. Und wie soll es anders sein als bei einem Fest des Bildungszentrums? Wir sprechen natürlich heute über Bildung, und zwar über Bildung und Digitalisierung im Schulkontext. Und wir schauen uns dabei künstliche Intelligenz genauer an. Wir führen heute das Gespräch zu dritt. Neben dem Landesbeauftragten Professor Dr. Tobias Keber ist ein toller Gast bei uns heute. Wir freuen uns sehr, dass die renommierte Bildungsforscherin Professor Dr. Ulrike Kress bei uns ist. Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich Sie beide kurz vorstellen. Professorin Dr. Ulrike Kress ist seit 2017 Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen. Sie ist unter anderem Leiterin der Arbeitsgruppen Wissenskonstruktion und E-Teaching-Transfer. Seit 2008 ist sie Professorin an der Eberhard-Karls-Uni Tübingen im Fachbereich der Psychologie. Mit ihrer Arbeitsgruppe Wissenskonstruktion beschäftigt sie sich mit sozial- und kognitionspsychologischen Prozessen. Viele ihrer Arbeiten dienen dazu, das kognitiv-systemische Koevolutionsmodell zum individuellen Lernen und der kollaborativen Wissenskonstruktion weiterzuentwickeln. Worum es da geht, besprechen wir gleich. Neuerdings wird das Modell im Hinblick auf die hybride Wissenskonstruktion durch Mensch und KI erweitert. Ulrike Kress ist Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, kurz SWK, und seit Juni 2022 Co-Direktorin des Tübinger Lead Graduate School and Research Network. Seit 2018 ist sie stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutsche Telekom Stiftung, die sich für gute Bildung in der digitalen Welt einsetzt. Wir sind noch nicht am Ende. Ulrike Kress ist Mitglied der Sprecherinnengruppe des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale. Darüber hinaus ist sie Mitglied in verschiedenen Beiräten. Ich nenne hier an dieser Stelle nur das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Ulrike Kress wurde 2020 in die Deutsche UNESCO-Kommission berufen, in der sie für 3 Jahre tätig war. Von 21 bis 23 war sie Mitglied im Fachausschuss Kommunikation und Information der Deutschen UNESCO-Kommission. Weil ihre Arbeit von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung ist, erhielt Ulrike Kress im Jahr 2024 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg, verliehen durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Herzlich willkommen, Frau Kress.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein darf.
Und mit dem Herrn neben Frau Kress haben wir schon öfter gesprochen. Professor Dr. Tobias Keber ist seit Juli 2023 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Tobias Keber war Professor für Medienrecht und Medienpolitik in der digitalen Gesellschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Lehrbeauftragter Internetrecht im Masterstudiengang Medienrecht am Mainzer Medieninstitut an der Johannes Gutenberg Universität Mainz sowie im Leitungsgremium des Instituts für digitale Ethik an der Hochschule der Medien Stuttgart. Vor seiner akademischen Laufbahn war er Rechtsanwalt. Keber ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, Herausgeberbeirat der Fachzeitschrift Recht der Datenverarbeitung, Beiratsmitglied von Transparency International und des Instituts für Verbraucherforschung und nachhaltigen Konsum. Er ist Mitherausgeber und Autor zahlreicher Fachpublikationen zum nationalen und internationalen Medien-, IT- und Datenschutzrecht. Herzlich willkommen, Tobias Keber.
Hallo zusammen.
Fangen wir an. In unserem Jubiläumspodcast 5 Jahre BIDIP geht es nun um das wichtige Thema KI und Bildung, vor allem im schulischen Kontext. Wichtig ist das unserer Meinung nach auch deshalb, weil die jetzigen SchülerInnen die HochschülerInnen von morgen sind und die Gesellschaft von morgen und übermorgen mitgestalten werden. Laut der kürzlich veröffentlichten Studie des Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung sehen Lehrkräfte den Einsatz von ChatGPT in der Schule einerseits kritisch. Die Mehrheit der Lehrkräfte glaubt, dass dadurch soziale und kommunikative Fähigkeiten verkümmern und auch das kritische Denkvermögen schrumpft. Gleichzeitig fühlen sie sich nicht sicher genug im Umgang mit GenAI. Die Ergebnisse zeigen, dass 62% sich unsicher oder sehr unsicher fühlen und lediglich eine kleine Gruppe von 6% sich als sicher und sehr sicher einschätzt. Möglicherweise setzen Lehrkräfte auch andere Schwerpunkte in einem Umfeld, das durch unterschiedliche Erfordernisse geprägt ist. Und es gibt viel zu tun an Schulen und die Lehrer sollen sich jetzt noch um KI kümmern. Das ist eine der Fragen, die vielleicht diskutiert werden. Gleichzeitig ist KI und jetzt kommt KI und sie setzt ganz neue, auch kreative Möglichkeiten frei. Wir wollen über die Potenziale und Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz auch sprechen. Frau Kress, welches Potenzial hat KI für die Bildung?
Also die Bildungsforschung schätzt eigentlich das Potenzial sehr hoch ein. Zu sagen, das Hauptpotenzial von KI ist, dass es eine ganz leicht bedienende Software ist. Sie können einfach mit dieser Software sprechen, reden. Und die kann Schülern Dinge erklären, sie kann Schüler Aufgaben stellen, sie kann Feedback geben. Das heißt, sie kann das machen, was eigentlich Personalisierung oder Individualisierung macht. Das heißt, sie kann sich ganz konkret auf einen Schüler einlassen, auf eine Schülerin einlassen und für die Person, so ist die Vision zumindest, exakt den Lernweg aussuchen, den diese Person braucht. Das war schon die Vision, als es Computer gab. Seit den 80ern hat man die Computer entdeckt als eine Möglichkeit, diese individuelle Lehre quasi zu gestalten. Es waren damals die intelligenten Tutorialsysteme. Die waren so gebaut, dass es regelbasiert war. Das heißt, dass wir von der Fachdidaktik her kamen und die Fachdidaktik wusste, wenn jemand Aufgabe A lösen muss, dann muss er vorher die und die Kompetenzen haben. Und mit diesem Wissen hat man diese Systeme gebaut und die waren quasi genau dem menschlichen Wissen adäquat aufgebaut. Und die KI ist jetzt so ein bisschen das Versprechen, sie macht das Gleiche, die moderne KI, indem sie nicht mehr die Regeln braucht, das heißt nicht mehr vorher analysiert, wie sieht das Wissen aus, was muss ich lehren, damit jemand eine bestimmte Stufe kann, sondern die einfach sagt, wenn wir ganz, ganz viele Daten sammeln, dann können wir daraus schließen, wie so dieser Wissensbaum aussieht, was muss jemand können, um das Nächste zu können. Und mit dieser Vision der modernen KI ist auch diese Vorstellung von Adaptivität, Personalisierung verbunden, ohne dass wir uns sicher sind, dass diese moderne KI das wirklich so optimal kann. Denn das heißt, da fehlt ja eigentlich die ganze Basis, die ganze theoretische Basis, wie sieht denn Lernen aus, die lebt einfach von großen Daten. Und deswegen ist die Bildungsforschung eigentlich ein bisschen vorsichtiger und sagt, KI hat tolle Möglichkeiten zur Personalisierung, zur Adaptivität, aber vielleicht noch nicht so ganz die wir jetzt haben, sondern wir müssen sie mit den Ansätzen, die es früher gab, so ein bisschen verbinden.
Ich greife das mal auf, Adaptivität und auch die Individualität, die Verknüpfung mit den bisherigen Tools und anderen Möglichkeiten, darauf würde ich gleich zu sprechen kommen. An Tobias Keber vielleicht zunächst die Frage, wenn wir von Adaptivität sprechen, von individuellem Lernwegen, dafür werden auch Daten notwendig. Als Datenschützer gibt es da Dinge, die man dann benennt und sagt, das geht nicht, oder geht es darum, dass die Bewertung im eigentlichen Sinne nicht durch eine KI gemacht werden kann? Können wir vielleicht kurz besprechen, was datenschutzrechtlich im Prinzip möglich ist auf diesem Weg, den Frau Kress beschrieben hat, dass ein Kind, ein Schulkind auch Unterstützungsangebote durch eine KI bekommt, die wir dann im Näheren uns gleich anschauen?
Ja, du hast jetzt gleich mehrere Aspekte angesprochen. Also einmal die Differenzierung, die man vielleicht theoretisch machen kann, zwischen individuellem Lernen. Und dann hast du mit Bewertung schon ja, so das angesprochen, was man vielleicht als Prüfen, ne? So, das wird das im ersten Schritt erstmal auseinanderhalten, also jedenfalls strukturell. Und dann ist es natürlich so, wenn ich zugeschnitten auf eine konkrete Person. Datenschützer reden ja immer von personenbezogenen Daten. Also individuell auf eine Schülerin oder einen Schüler eingehen möchte, dann brauche ich dazu Daten. Klar. Ja, muss dann also den Lernweg im Sinne auch ein bisschen verfolgen, muss mir also anschauen, wie hat er performt in einem bestimmten Kontext, kommt er mit Bildern besser klar als mit Text oder ähnlichem. Jedenfalls muss ich mir das anschauen und vielleicht auch speichern, vielleicht auch auswerten. Und das ist ein Vorgang, der grundsätzlich datenschutzrelevant ist. Heißt aber nicht, dass es nicht geht, ne? Sondern dann muss man eben gucken, gibt es da eine Rechtsgrundlage dafür? Das könnte eine Einwilligung sein im schulischen Kontext, gerade wenn wir junge Menschen haben, ist es mit der Einwilligung immer nicht so ganz einfach. Aber Rechtfertigungsgründe hören ja mit der Einwilligung nicht auf, sondern ich kann auch ein Gesetz machen, ich könnte auch ein Schulgesetz machen, indem ich sage, naja, bis zu einem gewissen Grad ist auch eine Datenverarbeitung erforderlich, um einen adaptiven Lernweg zu optimieren, zu begleiten. Ne? Und dann müsste ich mir natürlich als Gesetzgeber wieder überlegen, ich habe also dieses Ziel, individuell zu begleiten. Und sobald das erfüllt ist, brauche ich die Daten nicht mehr, müsste sie dann vielleicht auch löschen. Ne? Also man würde jetzt vielleicht kein Performance-Register über 10 Jahre vorhalten wollen, weil es dann nicht mehr erforderlich ist, sondern ich brauche es eben nur, solange ich diesen Schüler begleite. Das ist das erste, die große Baustelle. Und die zweite große Baustelle ist, gerade wenn es um KI geht, wollen wir die KI auch prüfen lassen? Ja, oder wie verlässlich ist auch das System? Und wie viel Maschine lassen wir auf Menschen los? Oder sagen, so ein bisschen menschliche Kontrolle muss immer letztlich da bleiben? Und wie sichern wir das dann? Ne? Durch welche Techniken? Also ich würde das erstmal unterscheiden, ne? So diese verschiedenen Stufen. Ja.
Vielleicht kann ich da auch gleich einhaken. Das ist, glaube ich, die Chance, die man sieht, dass man diese Prüfungselemente stärker schon in den Prozess reinnimmt. Also zu sagen, die Prüfung ist ein Teil unserer schulischen Bildung, dass wir wissen, wie weit kommt ein Kind. Dass das Problem immer hat, dass die Prüfung so am Ende, wir erleben es ja, eine Klassenarbeit, man lernt 2 Monate und dann kommt irgendwann die Arbeit und das war's. Und eigentlich die Idee dieses Adaptiven auch ist, dass man im Prozess schon sehr, sehr früh Daten hat oder sehr früh Hinweise hat, wohin geht es. Und dieses Prüfen dann auch ein Selbstprüfen sein kann. Das heißt, wir müssen überlegen, müssen die Daten überhaupt, wohin müssen die gehen? Kann das auch quasi der Schüler, die Schülerin selbst haben? Kann das Programm quasi die Daten sammeln, ohne dass sie weitergehen? Gehen wir weiter, gibt es sowas wie ein Lehrer-Dashboard? Gibt es also Informationen, die Lehrkraft bekommt? Dann geht es eigentlich weiter. Soll das in die Schule gehen? Sollte es an die Eltern gehen? Also die Datenschutzfragen sind sehr, sehr groß. Und zu fragen, was ist für uns angemessen, was unterstützt das Lernen und wo gehen wir zu weit? Das ist für mich auch durchaus eine ganz wichtige Frage, die mit dieser Adaptivität zusammenhängt und die man, glaube ich, auch für die Praxis ganz, ganz stark diskutieren muss.
Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil man auch an der Stelle sieht, wie Datenschutz schon auch abgebildet werden kann. Also Sie haben es ja gesagt, es gibt vielleicht eine Stufe, da die Daten, die man braucht, um das Ziel zu erreichen, muss vielleicht nur einer sehen oder eine, nämlich die Schülerin oder der Schüler selber und sonst niemand. Zugriffs- und Rollenkonzept kann ich technisch-organisatorisch ausbuchstabieren, kann ich sagen, nur die haben Zugriff. Nächste Stufe, möglicherweise gibt es bestimmte Entwicklungen, Kompetenzen und so weiter, da muss ich auch den Lehrer einbeziehen. Ne? Oder ich könnte auch die Eltern, die Erziehungsberechtigten einbeziehen. Also Rollen- und Zugriffskonzept kann man machen, also scheitert nicht am Datenschutz, aber muss man eben dann umsetzen. Ja.
Und diese Schritte, die Sie gerade beschrieben haben, ist das eine Perspektive, die Sie auf den Datenschutz werfen, oder ist das auch aus der Wissenschaft, aus Ihrem Bereich, den Sie sich genauer anschauen, auch relevant? Fragen, was braucht der Schüler oder die Schülerin für sich? Wann ist es sinnvoll, dass eine Lehrkraft eingreift? Wer begleitet das Kind eigentlich? Und kann ich das verknüpfen vielleicht mit den Fragen, Sie haben es gerade erwähnt, von auch analogen und digitalen Tools? Wie würden Sie darauf schauen? Ist das eine rein rechtlich, datenschutzrechtliche Anforderung, die Sie da formulieren? Oder ist das sogar vielleicht aus Ihrem wissenschaftlichen Blick, aus Ihrer Perspektive heraus auch sinnvoll, diese Fragen zu stellen?
Das ist extrem sinnvoll. Also wir wissen, dass am Feedback hängt ganz viel, wie gut Kinder lernen. Und ein Beispiel, die Klassenarbeit vergleicht immer Notendurchschnitt. Und diese Art von Feedback ist natürlich für jemanden, der schlecht ist, ein negatives Feedback. Der wird auch nicht morgen besser werden und nächstes Jahr. Das heißt, der erlebt immer negative Rückmeldungen. Deswegen ist das Feedback eigentlich, das nicht mit dem Klassendurchschnitt, mit dem sozialen Gruppe vergleicht, sondern mit sich selber vergleicht, das bessere Feedback. Wenn ein Schüler merkt, na, ich war eigentlich noch ganz schlecht, aber ich bin ja schon ein bisschen besser geworden. Also diese individuelle Bezugsnorm. Und das ist wiederum was durch diese Adaptivität natürlich ganz dick sein kann. Im Sinne, du warst gestern noch so, heute hast du schon 3 Aufgaben mehr und morgen noch mehr. Ich kann es auch mit Gaming-Elementen verknüpfen, kann es belohnen. Das heißt, ich kann ganz viel machen, was das Kind dann eigentlich motiviert. Und das sind Dinge, die müssen nicht unbedingt zum Klassenlehrer gehen. Aber dann kann es eigentlich eine Regel sein, dass auch der Klassenlehrer oder die Lehrerin irgendeinen Überblick haben muss, wer bringt denn welche Leistung, um dann zu regulieren. Das heißt, dass die Regulation nicht nur dem Programm überlassen wird oder nur das Kind selber regulieren muss, das sind viele überfordert, sondern dass auch die Lehrkraft was weiß und dann entsprechend eingreifen kann. Und das sind pädagogische Mechanismen, die müssen quasi durch so ein System reguliert werden oder ermöglicht werden. Und diese Ermöglichung heißt nicht immer das Gleiche, sondern es gibt unterschiedliche Optionen, da zu, ich nenne es mal, regulieren. Und ob die analog oder digital sind, ist eigentlich im Prinzip egal, nur dass das Digitale halt schneller geht, dass es adaptiver sein kann, die Lehrkraft sieht nicht alles und dass es, ja, das Adaptive heißt, kann auch besser die Passung herstellen zwischen Aufgaben und zwischen Individuum.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion darüber, welche positiven Effekte KI-Einsatz haben kann. Ich möchte auf der sozusagen noch etwas allgemeineren Ebene schauen, welche Gefahren denn auch damit verbunden sind. Wenn wir darüber sprechen, KI-Einsatz in der Schule, wir haben jetzt einige Punkte identifiziert, die total sinnvoll sein können. Wenn das so ist, dann wäre alles super. Aber offensichtlich sind wir noch nicht so weit und es gibt Fragen hinsichtlich des Einsatzes von KI. Und welche Gefahren ergeben sich denn aus der KI für die Bildung? Einmal vielleicht als Stichwort De-Skilling oder Ähnliches. Frau Kress, wollen Sie?
Fangen wir mal mit De-Skilling an. Das trifft auf die Large Language Models vor allem zu, weil die natürlich sehr, sehr leicht zu bedienen sind. Die machen einfach Texte. Schüler haben schnell erkannt, ich kann die Hausaufgaben auch über ChatGPT machen lassen. Und natürlich hat es Folgen für die Kinder. Das heißt, die Angst ist die Sorge, die lernen gar nicht mehr richtig schreiben, die lassen das die Large Language Models machen. Und die Sorge ist nicht nur für Kinder berechtigt, sondern auch für Erwachsene. Also es gibt jetzt eine neue Studie vom MIT, die haben Erwachsene Texte schreiben, Essays schreiben lassen, 3 Texte in 3 Monaten. Und dann einen 4. Und die Erwachsenen durften, entweder gab es eine Gruppe, die durfte nur das Hirn nehmen, Only Brain, eine Gruppe hatte das Web ohne KI und eine hatte Large Language Models. Und die haben diese Essays geschrieben und die haben dann gemessen, wirklich, wie gut sind die Essays, wie ist das EEG aktiv, wie gut sind die Texte, wie ist die Ownership. Und die finden tatsächlich, dass nach 3 Monaten diese Essays über Large Language Models zu schreiben, die EEGs weniger aktiv sind quasi, also die Hirnaktivität nachlässt, die Textqualität nachlässt, die Ownership nachlässt. Auch wenn die dann später diese Large Language Models nicht mehr zur Verfügung haben. Das heißt, die aktivieren das dann nicht einfach, sondern fehlt was. Und das heißt, die Gefahr, dass wir eigentlich durch diese Large Language Models auch Kompetenzen vermissen oder nicht aufbauen, die ist relativ groß. Das wäre das eine. Das andere, was mir noch wichtig wäre, ich sehe immer noch diese Adaptivität oder vieles als Vorteil. Wenn wir aber einfach ein Large Language Model oder ein KI geben, die wenig Betreuung für Kinder hat, dann wird es eher die Bildungsschere auseinander machen oder vergrößern. Das heißt, wird die Fitten geben, die werden sich Textaufgaben stellen, die werden sich Feedback geben lassen, die werden sich Dinge erklären lassen, die werden damit ganz toll agieren. Und es gibt die Regulation schwächeren Kinder, die werden überfordert sein, die werden rumspielen, die werden alles machen und nicht lernen damit. Das heißt, wir brauchen Tools, die eigentlich nicht nur irgendwie Erklärtools sind oder irgendwas schreiben, sondern die wirklich das Kind anleiten, dass das Kind aktiv wird, dass es lernt, dass es sich auseinandersetzt mit Inhalten. Und das ist nicht das normale Large Language Model, sondern es ist ein Modell, das eigentlich schon so gepromptet ist, dass es als Schulmodel oder als Schulmodell agieren kann.
Die Verführung der Reibungslosigkeit.
Ja, genau. Genau. Also zu sagen, das reine Reibungslose ist immer was, was nicht Lernen erzeugt. Und Reibungslosigkeit erzeugt eigentlich, erzeugt auch ganz viel Illusion des Wissens. Auch das wissen wir aus der Forschung, auch mit Erwachsenen, wenn ich so ein Tool habe, meine ich, ich weiß es selber und bin mir viel sicherer und lerne nichts mehr. Das heißt, wir brauchen Tools, wo Kinder aktiv sein müssen, selber reproduzieren müssen, selber produzieren müssen. Und dann kann diese KI, finde ich, schon Feedback geben, die kann aktivieren, die kann auch mal was Falsches bringen. Das Kind muss dann lernen, die ist auch mal falsch. Ich weiß vielleicht manches besser. Also zu sagen, wir brauchen Tools, die diese Aktivitäten, diese Aktivierung, kognitive Aktivierung, sagen wir auch, herausfordert.
Wie siehst du das, Tobias? Du bist auch Hochschullehrer gewesen, aber auch als Datenschützer in der alten Beratungspraxis auch immer im Gespräch und da tauchen Fragen auf, kann ich dieses Tool einsetzen, kann ich jenes Tool einsetzen und gleichzeitig ist es vielleicht auch notwendig, einen inhaltlichen Blick sozusagen, wenn man immer fragt, wofür macht ihr das, wofür wollt ihr das? Wie würdest du das beschreiben, wenn ich jetzt sagen, einmal von der Reibungslosigkeit spreche, oder ein Begriff, der uns auch, als wir darüber nachdachten, kam, geht es auch so ein bisschen um die Spotifyisierung der Bildung, dass sozusagen immer etwas vorgeschlagen wird, angehängt wird, weiterläuft und
vielleicht zwei Punkte. Also einmal zum De-Skilling, das sehe ich genauso. Man muss lernen, sich anzustrengen. Und denken ist unangenehm bei einer Hausarbeit oder wenn man ein Buch schreibt und wenn man nach einem Text sucht. Das ist anstrengend. Das muss aber auch so sein. Also reibungslos, man braucht Reibung, glaube ich. Und die müssen wir uns bewahren an der Stelle. Das ist zum Thema De-Skilling. Und was mich tatsächlich machen wir mal ein Beispiel. Ein Stück weit könnte man jetzt wieder, wenn man das Gegenargument bringen wollte, könnte man sagen, ach, das hatten wir schon immer. Jedes Mal, wenn wir eine neue Technik haben, wird natürlich befürchtet, dass man Dinge verlernt. Und das ist ein bisschen falsch und ein bisschen richtig auch immer. Ja, das Taschenrechnerproblem. Ne? Natürlich war auch die Befürchtung, jetzt gibt es den Taschenrechner und jetzt können die alle nicht mehr rechnen. Gut, hat die Zivilisation überlebt trotz Taschenrechner? Ja, hat sie, aber wenn man beim Supermarkt manchmal an der Kasse ist, dann merkt man auch, ja gut, so ein bisschen Kopfrechnen würde vielleicht dem einen oder anderen dann trotzdem doch vielleicht noch gut tun. Das heißt, da ist immer was, da ist auch was dran, ne, an diesem De-Skilling. Was mich auch noch umtreibt, tatsächlich bei KI, ist, wir haben das Adaptive, das ist auch ein wesentliches Element der Definition von KI, dass wir also ein System haben, das adaptiv ist. Viel problematischer ist aber das andere Strukturelement von künstlicher Intelligenz, und das ist das der Autonomie. Und das bedeutet, das System tut etwas von selbst aufgrund von Regeln, die es sich selbst ausdenkt, auf Grundlage von bestimmten Mustern. Und da komme ich genau zu Ihrem Punkt. Also ich müsste ja, wenn ich KI in der Schule zulasse, also etwas Autonomes und Adaptives, sicherstellen, dass da genug Pädagogik drin vorkommt. Und das ist ja auch das, was sie auch umtreibt. Ne? Also wie bekomme ich einen speziell für den schulischen Kontext adaptiertes System, in dem das auch autonom ist, aber eben noch genug Pädagoge drin ist, weil wir wollen ja auch das, was der Lehrer tut, das Helfen, das Tutor sein, das pädagogisch etwas aufbereiten, zu überlegen, wie lerne ich denn am besten, das muss ich ja in die KI reinkriegen. Und wie schaffen wir das?
Also ich denke, wir brauchen Modelle, die im Prinzip vorgepromptet sind, und Modelle, die wie Apps nachher einfach als digitale Assistenten, als tutorielle Assistenten vorher entwickelt wurden. Und das heißt, bisher verlassen wir uns ja darauf, dass irgendwie die Kinder prompten oder dass die Lehrkraft promptet. Und dann kann ich mit einem guten Prompt mir Dinge erklären lassen, kann mir Feedback geben lassen. Aber bisher muss das ja immer der Nutzer machen. Und eigentlich braucht man Modelle, die fertig sind, wo ich nicht mehr quasi in die Struktur rein muss als Nutzer, sondern die ich anwenden kann, die ich als Assistenten habe. Und der sagt mir, hat quasi die Phasen, wo er erklärt, Phasen, wo er mich zu Aufgaben fordert, Phasen, wo er vielleicht sagt, frag mal deinen Nachbar, geh mal zu deiner Lehrkraft. Also zu sagen, das müssen Modelle sein, die wie Schulbücher schon strukturiert sind. Auch ein Schulbuch hat ja alle Bereiche, und die auch wirklich von Unterricht nutzbar sind, im Sinne, Unterricht ist nicht nur, ich sitze vor meinem Rechner und agiere mit dem Rechner, sondern ich agiere insgesamt mit der Gruppe. Also dieser Agent hat kleine Teile des Unterrichts, die er übernehmen kann, aber große Teile werden auch weiterhin soziale Interaktionen sein. Aber da sind wir in Deutschland noch nicht weit genug. Also diese Art von digitalen Tools, von intelligenten Tools, gibt es noch kaum. Und da muss man dran, da muss man arbeiten dran.
Und wen würden Sie denn, das wäre jetzt meine Anschlussfrage direkt, in der Pflicht sehen? Also wer ist dafür verantwortlich, dass wir diese Art von Infrastruktur bekommen? Die muss ja irgendjemand bauen, freigeben, draufschauen, macht Sinn, entwickeln. Ist das ein Kultusministerium? Ist das vielleicht sogar, lassen wir mal ganz kurz den Föderalismus beiseite, was ich sehr ungern tue, aber man könnte natürlich sagen, naja, macht jetzt keinen Sinn, wenn 16 Bundesländer überlegen, wie man das macht. Es gibt eine deutsche Schul-KI, oder, also wer macht's?
Also ich bin ja in dieser wissenschaftlichen Kommission der KMK. Wir fordern immer und sagen, es braucht sowas wie ein digitales Kompetenzzentrum. Das heißt, ein Kompetenzzentrum, das zumindest mal exemplarisch solche Dinge entwickelt, in Kooperation von Wissenschaft, von Praxis, von Lehrerbildung nachher auch dies machen muss. und die solche Materialien schulspezifisch entwickelt. Und das können nur Länder gemeinsam. Also es kann kein Bund jetzt für die Länder, aber die Länder könnten sich zusammenschließen und sagen, wir fördern so eine Struktur, ein Institut oder ein Kompetenzzentrum, dass diese Entwicklung anstößt und das vielleicht auch dann mit Verlagen agiert, auch Verlage, Schulverlage sind natürlich diejenigen, die da relevant sind. Aber die Schulverlage sind bisher sehr zögerlich im Digitalen aufgesprungen. Also da ist dieser Markt, entwickelt sich erst so langsam. Aber da braucht es, glaube ich, noch einen Anschub, damit es da prototypisch sinnvolle Tools gibt. Und nicht nur Tools, der Schulmarkt oder der Bildungsmarkt ist ganz stark vom Nachmittagsmarkt bestimmt, im freien Markt, die Tools, also sowas wie Sofa-Tutor oder so. Das sind ja Dinge, die sind einfach aus dem Nachmittagsmarkt. Dann Eltern, die Geld haben, kaufen sich das für ihre Kinder. Von Unterricht braucht man nochmal einen Tick andere Tools. Und da sehe ich schon auch den Staat in der Pflicht und zu sagen, wir brauchen die Infrastruktur. Und zur Infrastruktur gehört eine Plattform, auf der diese Dinge sichtbar sind oder nutzbar sind und gehören zumindest ansatzweise Tools, die dann weiter ausbaubar sind. Mhm. Auch die Plattform haben wir so nicht. Also bisher gibt es einzelne Länder, die irgendwie KI mal exemplarisch haben. Es gibt welche, die breiter sind, aber es gibt eigentlich noch wenig verlässliche Strukturen für Lehrkräfte, wo die sagen können, ich möchte für meinen Mathematikunterricht jetzt die und die Tools nutzen, was habe ich denn da zur Auswahl?
Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass jetzt sehr viele Sprachmodelle genutzt werden, aber es diese Tools fehlt, die speziell für den Schulkontext geeignet wären. Sie haben gerade gefordert und du auch, wir brauchen diese Tools, dann war die Frage, haben wir sie? Nein, haben wir nicht. Und wer muss dabei sein? Machen wir es doch konkret. Sie haben schon ein paar genannt. Wen brauchen wir alle an einem Tisch, damit wir in 2 Jahren so ein Tool haben, Frau Christ?
Also wir sprechen immer von Co-Konstruktion bei uns. Co-Konstruktion heißt die Wissenschaft, die irgendwie sagt, was ist denn lernförderlich? Die Praxis, die überhaupt sagt, was kann ich im Unterricht oder in der Unterrichtssituation einsetzen? Wir brauchen eigentlich verschiedene Technikkompetenz am Tisch, wo wir fragen müssen, können wir das quasi, und brauchen wir da Unternehmen oder wer macht sowas? Brauchen wir OER? Wer finanziert die Dinge dann? Also, dass es später auch Zugriffsrechte gibt oder freie Nutzung. Und ich glaube, am Tisch muss auch ein Datenschutz früh sitzen. Also zu sagen, entwickeln wir nicht zum Schluss und fragen dann, ist es datenschutzkonform? Sondern können wir das früher quasi schon in der Entwicklung uns überlegen und dann im Gespräch sein. Und da diese Strukturen haben wir noch viel zu wenig oder haben wir eigentlich noch nicht.
Tobias, siehst du das auch so? Bräuchten wir sowas oder was bräuchten wir noch? Es gibt ja vom Land die Bestrebung, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen mit F13 und anderen. Müsste man da noch aufsatteln oder wie sähe das aus? Wo siedelte man das an? Hast du da eine Idee oder einen Gedanken dazu?
Ja, ist jetzt, ich denke gerade in mehreren Ebenen, ne? Also wie würde man es jetzt, also rein akademisch, wenn man mich fragen würde, wie machen wir sowas, kriegen das auch rechtlich ausbuchstabiert, dann würde ich sagen, ja gut, das müssen wir, Bildung ganz klassisch Ländersache, also wenn wir uns da abstimmen, was wir müssen, weil macht tatsächlich keinen Sinn, wenn jeder was Eigenes macht, müsste man das eigentlich staatsvertraglich regeln, so eine Art KI-Plattform-Staatsvertrag oder sowas. Gut, dann gibt es wieder Vorbehalte gegen Staatsverträge und weil das natürlich ja schon auch Aufwand ist. Und jetzt auf der anderen Ebene, wenn wir jetzt mal hier im Land gucken, F13 für Lehrende, also das ist zumindest momentan der Schritt, dass man also sagt, zunächst mal sollen die Lehrenden eine Plattform benutzen können, die weitestgehend auch digital souverän ist, was grundsätzlich auch eine gute Idee ist. Müssen wir aber dann natürlich gucken, na, die Schüler doch aber auch. Ne? Und was bekommen die Schüler? Und ich fand ihren Gedanken eben ganz sehr, 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 sehr zielführend. Open Educational Resources. Wir haben da im Land eigentlich schon eine sehr gute Plattform. Da habe ich als Hochschullehrer auch mitgearbeitet, wo man auch Dinge selbst zur Verfügung stellen kann, die dann von anderen nachgenutzt werden kann. Aber wir denken an der Stelle momentan immer nur in Inhalten, in Schulungsinhalten, aber nicht in Systemen. Und also das fehlt komplett, aber könnte man vielleicht andocken an diesem OER, was wir hier im Land wirklich mit tollen Inhalten haben, dass man dann sagt, wir versuchen auch Infrastruktur oder Lösungen, nennen wir es mal Lösungen, an der Stelle zur Verfügung zu stellen.
Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, von wo muss es dann angesiedelt zu den Schulen kommen? Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass 62% der Lehrkräfte sagen, weiß nicht so richtig mit Sprachmodellen, fühle mich nicht ganz sicher. kann das helfen, die Unsicherheit zu lösen, wenn man sagt, hier habt ihr ein Modell, das wissenschaftlich fundiert ist, das rechtlich, datenschutzrechtlich
abgesichert? Klar, das brauchen die dringend. Also bisher ist ja die Situation, ich höre als Lehrkraft, da gibt es irgendwie ChatGPT, finde es spannend, ich probiere es daheim aus, überlege mir dann vielleicht, wie kann ich das von meinem Mathematikunterricht nehmen. Vielleicht gibt es noch eine Fortbildung vom ZSL, die wird gemacht, die wird auch wahrgenommen. Aber de facto liegt im Augenblick ganz viel auf den Schultern der Lehrkraft, dass sie selber die Tools suchen muss, dass sie auch ein Risiko eingeht, wenn es dann doch nicht datenschutzrechtlich konform war. Und eigentlich diese Last muss man von der Lehrkraft wegnehmen, indem wir Systeme bieten. Und auch die Rektorin kann das nicht einfach alles schultern müssen, sondern wir brauchen Systeme, Infrastrukturen, wo klar ist, das ist das Angebot, das eine Schule hat, das ein Schüler hat, das eine Lehrkraft hat. Die sind auch konform, die sind didaktisch sinnvoll. Dann kann eine Lehrkraft auch agieren. Vorher ist sie eigentlich meines Eindrucks nach völlig überfordert. Und jetzt zu fordern, ihr müsst alle privat Fortbildungen machen, damit ihr es blickt, quasi, wie ihr das für euch für einen Unterricht einsetzen könnt, ist an der falschen Ecke, Erwartungen zu haben.
Aber die KI-Verordnung will das doch gerade, dass wir KI-Kompetenz haben und dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz an der Schule auch geschult wird. Kann der Datenschutz, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wie können wir mehr Unterstützung liefern, kann der Datenschutz mehr Support geben als bisher? Ich meine, ZSL haben Sie gerade genannt, Schulung, ich nenne mal das Bildungszentrum, kann man auch Schulung besuchen. Aber können wir mehr machen?
Ja, und ich glaube schon auch, dass man zentral auch Angebote machen muss und natürlich auch bei der AI-Literacy, ne, da könnte man auch wieder fragen, ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Und dann könnte man natürlich gucken, naja, der es einsetzt, und dann könnte man so ähnlich wie im Datenschutz auch argumentieren, ja, wer ist denn verantwortlich, die einzelne Schule? Aber wir können das an der Stelle tatsächlich nicht stemmen. Ich kann auch nicht von der Grundschule verlangen, dass sie für ihre Lehrenden, also man unterstellt, man würde in der Grundschule schon KI einsetzen wollen, nehmen wir von mir aus irgendein Gymnasium, 7., 8. Klasse. So. Wobei, bei den anderen kann man auch drüber nachdenken. Und dann machen wir gleich. Und dann ist ja die Frage, ja gut, wer macht jetzt das Schulungsmodul? Und das kann die Einzelnen, wie soll das denn funktionieren? Und es reicht ja auch nicht, oder jedenfalls für meine Begriffe, da irgendein Web-Abfragetool zu machen, wo ich dann geschult werde und dann kriege ich 3 Fragen gestellt, mach die Checkbox dran und dann heißt es, du bist geschult. So kann das ja nicht funktionieren, ne? Sondern das ist ein laufender Prozess und den man auch qualitativ gut machen muss. Und das muss zentral passieren. Also auch im Land muss es zentrale Stellen geben, die Module zur Verfügung stellen, die man dann, wie bei einem Schulbuch auch, sagt, wir benutzen jetzt das. Das Modul und das kommt in die Fläche. Aber das kann nicht die einzelne Schule.
Und es hat nochmal verschiedene Aspekte. Auch ICT-Literacy ist quasi eine allgemeine. Aber sie kann auch nochmal fachspezifisch sein. Also von Mathematikunterricht muss ich vielleicht, so wie ich den Taschenrechner bedienen muss ich für andere Dinge brauche ich vielleicht Datenbanken oder andere Dinge. Also zu sagen, was ist in meinem Fach, das ich unterrichte, eigentlich eine KI, die relevant ist, die jemand bedienen können muss, die er verstehen können muss. Und das ist Aufgabe der Fachdidaktiken, da überhaupt mal ein Curriculum zu entwickeln. Das andere ist für Lehrkräfte, die ICT ist ja nicht nur, wie benutze ich KI, sondern wie benutze ich sie für meinen Unterricht. Und das ist nochmal ein Schritt, der schwieriger ist und der auch wieder fachabhängig ist. Das heißt, die Lehrkräfteausbildung muss von vornherein mitdenken, derjenige braucht fachliche Expertise, der braucht didaktische Expertise, der braucht Medienexpertise und er braucht die Schnittmenge vor allem. Und das ist was nicht einfach von selber kommt, sondern das muss man lehren. Da müssen Lehrkräfte gebildet werden, fortgebildet werden für ihr Fach.
Gibt es das an den Unis schon?
Es gibt es zum Teil aber nur als Wahlmodul. Das heißt, wir kommen in ganz vielen Studienorten, können wir auf Lehramt studieren, ohne diese Expertise gewonnen zu haben.
Digital Literacy ist, wie Sie sagen, eine umfangreichere Form. Wie kann es da gelingen, da diese Inputs reinzugeben? Wir haben gesprochen, wir bauen eine Infrastruktur. Ich bin jetzt mal in der idealen Welt. Wir arbeiten an einer Infrastruktur, die wir zentral zur Verfügung stellen. Dann bieten wir Schulungsmaterialien auch an, einmal für die Lehrkräfte, aber auch als Bildungsinhalte. vielleicht, dazu können Sie gleich vielleicht nochmal sagen, wie es mit Kindern, Jugendlichen und Älteren vielleicht ist. Jedenfalls haben wir die Infrastruktur, wir haben, wir rollen das zentral aus, dann bieten wir Schulungsmodule. Diese Module haben unterschiedliche Aspekte, weil es nicht nur IT-Wissen ist oder sonstiges, da gehört mehr dazu, wie Sie gerade genannt haben. Was braucht es noch für die?
Also es ist nicht nur Schulung, sondern es ist was, wo sich die Schule selber als Organisation klar werden muss, was wollen wir, wie weit wollen wir gehen, welche Kultur wollen wir aufbauen, welche die Fächer sich klar sein müssen, wie definieren wir uns da als Schule. Das heißt, mit KI verbunden ist dann auch eine Schulentwicklung, zu sagen, wohin soll es gehen. Und auch Datenschutzfragen, wie wollen wir uns als Schule da sichtbar machen, sensibel machen, wie wollen wir die Kinder fit machen für die digitale Welt. Das ist für mich nicht nur die Frage der Schulung, sondern eigentlich ein Diskurs, der geführt werden muss. Ein Diskurs mit den Schülern, Diskurs zwischen Lehrkräften, Diskurs zwischen dem Rektorat, zwischen der Schulaufsicht letztendlich. Also das ist eine viel umfassendere Sache.
Wir sind mittendrin jetzt in der Frage, wie sieht die Bildung der Zukunft aus, oder?
Genau.
Also gerade dieser Diskurs, das vermisse ich auch ein bisschen. Wir haben bis jetzt noch gar nicht gesprochen über diesen zweiten Use Case der Bewertung, ne, und der, ja, was ist es? Es ist Assistent, ne? Also die KI kann assistieren im Sinne einer Vorauswahl einer Bewertung. Das kann kollaborativ sein im Sinne von 50% Mensch, 50% Assistenz. Oder es kann der Roboteacher sein. Das ist deswegen so interessant, weil ich habe in meinen letzten Veranstaltungen, die ich an der Hochschule noch, da kam gerade ChatGPT auf, und dann haben meine Studierenden gefragt, wenn ich mich eines Tools, also KI, bedienen würde, um eure Prüfungsleistungen zu bewerten, würdet ihr das wollen und wenn ja, wie? Und das war ganz interessant, dass es sehr klar unterschieden wurde oder beziehungsweise, dass es Gruppen gab, verschiedene Gruppen, die sehr klar waren in ihrer Entscheidung. Also es gab Gruppen, ich kann das jetzt quantitativ nicht mehr genau nachzeichnen, aber es gab Gruppen, die gesagt haben, nee, machen nur sie das, überhaupt kein ChatGPT benutzen, um die Hausarbeit assistiert zu korrigieren. Es gab diese. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, nee, machen Sie es ganz mit KI, die ist wahrscheinlich fairer als Sie. und es gab welche, die gesagt haben, ja, es kommt drauf an, also so ein gewisses bis zu 40% können Sie die KI nehmen, aber 60% Mensch bitte, ne? Also die dann das schon quantitativ sozusagen festmachen wollten. Und die waren sich einfach nicht einig, ne? Und das heißt, das meine ich mit, wir brauchen den Diskurs. Was wollen wir? Ne? Und wie viel lassen wir zu? Also auch und gerade bei Bewertungen und Assistenzsystemen. Ja.
Und das Zusprechen der KI für Fairness, für viel Wissen ist sehr, sehr hoch. Mhm. Also wir erleben das auch in unserer Forschung, dass die Personen, jetzt, wenn es darum geht, KI-Texte zu lesen, mit dem KI zu interagieren, obwohl man tausendmal sagen kann, die halluziniert, die macht Dinge falsch, dieses Vertrauen in die KI extrem hoch ist. Auch wenn die jetzt noch redet, wird es noch höher, wie quasi, wenn sie einen Text liest. Das heißt, wir haben von vornherein eine Situation, wo quasi die KI eigentlich so ein bisschen über den Mensch attribuiert wird oder so gesehen wird. Und wo wir von Lernbereich eigentlich schon, glaube ich, eine Gleichstellung eher wollten oder auch zu sagen, nimm es als Tool. Du hast es in der Hand, du hast die Verantwortung. Du musst prüfen, was ist richtig, was ist falsch. Die KI kann ein Tool sein, das dir irgendwas liefert, aber letztendlich bist du in der Verantwortung. Und das ist was, was uns schwerfällt als Menschen. Je menschlich ähnlicher die KI agiert, je besser die redet, je emotionaler die wird. Das wird ja alles auf uns zukommen, dass die noch emotionaler wird, dass sie noch mehr auf uns eingeht. Und da die kritische Distanz zu wahren und weiterhin zu sagen, nee, Lernen bleibt bei dir, du bist verantwortlich für deine Prozesse, für deine Arbeit, die du abgibst. Das ist ein Punkt, was wir als Gesellschaft noch nicht gut ausgerüstet sind.
Welche Skills brauchen wir also?
Kritikfähigkeit. Also ist für mich auch was ganz Neues, dass man anfängt, eigentlich nicht mal einen Text zu lesen, sondern immer fragt, stimmt das? Kann ich das nachvollziehen? Das werden wir, glaube ich, noch mehr.
Oder ist der Text
von
einem Mensch? Also das ist ja nochmal eine Vorfrage. Ja. Ist Mensch oder Maschine, der Text? Das ist eine Vorfrage eigentlich. Ja.
wie schult man das? Ich möchte auf ein Beispiel eingehen, vielleicht können wir uns über dieses Bild nochmal unterhalten, was es dann an Skills auch braucht. Es gab ein Video, das zu sehen war von einer Firma, wo aus dem Computer heraus der KI-Assistent mit einem Schüler, war das glaube ich, sich unterhalten hat und daneben saß so ein älterer Mann. Und man hatte so das Gefühl, Schüler agiert mit Computer und daneben sitzt ein Mann. Und warum gibt es diese Bilder, wenn Sie sagen, eigentlich sind wir geneigt, dieser Maschine zu glauben oder dem Algorithmus, dem Programm, die Annäherung an den Menschen, also dass das System oder die Tools versuchen oder so programmiert sind, dass sie den Eindruck erwecken, so nahbar zu sein und verlässlich zu sein. Und als wir über dieses Bild sprachen, Chef, war deine Reaktion, wer ist der Mann in dem Pullover?
Genau, also das war die Frage, ich hab das in Ihrem Vortrag gesehen. Also tatsächlich, wir haben das Setting Schüler, dann dieser Mann und dann sieht man das Pad. Und das Pad, das spricht auch, das sagt, ja, die Hypotenuse, die muss anders und so. Und der Mann, der da sitzt, also man weiß nicht, ist das der Vater? Ist das ein Lehrer? Also wer ist das? Und der sagt auch nichts.
Das
also
kann ich nochmal erklären. Ist da, aber, das ist mir auch erst mit der Zeit klar geworden. Also es ist ein Werbevideo von OpenAI, wo Khan, der Erfinder der Khan Academy, also derjenige, der KI nutzt, um Videos zu drehen, dass die Kinder oder Umgebungen zu drehen, die Kinder leicht quasi Dinge erklären, der zeigt, wie die KI mit dem zukünftig interagieren wird, indem die KI einfach redet und das Kind kann auf Dinge zeigen und die KI merkt dann, der zögert das Kind, also erklärt es nochmal oder fragt nach, also möglichst natürlich sprachlich. Und ich habe mich auch mal gefragt, wieso dreht er dieses Video, wo er daneben sitzt und dann sagt er der KI, das ist jetzt mein Sohn, zeigt ihm was. Und erst mit der Zeit ist mir aufgegangen, wenn der nicht daneben sitzen würde, wäre das völlig unattraktiv. Dann sitzt ein Kind vor seinem Handy, also vor seinem Tablet. Und das wird so, also meine Interpretation wäre, das ist so eine soziale, es gibt einen sozialen Touch, der diese Lernsituation viel attraktiver macht, wie sie de facto ist, wenn dieser Mensch nicht da sitzt.
Also ich brauche eine vermittelnde Instanz und der Vermittler ist der Mensch. Also
in diesem Fall,
das ist interessant, weil
wirkt der Mensch zumindest, er macht die Situation menschlicher, wäre meine Interpretation. Und Khan ist natürlich jemand, der auch für was steht und das zeigt, aber eigentlich habe ich mich auch immer gefragt, wieso sitzt der eigentlich da? Und inzwischen denke ich, er sitzt da, weil es einfach sozialer wirkt. Und das zeigt auch so diese Vor- und Nachteile dieser Adaptivität, wenn es nur um Adaptivität geht. Ein menschliches ist eigentlich nochmal was anderes. Also ich brauche Unterricht, ich brauche menschliche Beziehungen, ich brauche mehr wie einfach nur Adaptivität, die irgendwie das Kind immer einordnet und immer auf das Kind eingeht. Und immer, die ist ja auch was, was irgendwie unserem Alltag gar nicht immer gerecht wird.
Also alle Lehrenden atmen ja jetzt durch, ne? Also sie können zumindest durch KI nicht ersetzt werden. Also sie haben vielleicht eine andere Funktion in dieser vermittelnden Funktion oder das soziale Vermitteln sozusagen, aber sie werden nicht ersetzt.
Also das wäre meine Überzeugung auch. Also ich würde es auch positiv sehen, wenn wir wenig Lehrkräfte haben, können wir Dinge auslagern. Mhm. Also ich kann Vokabeln lernen, das hat man bisher auch mit KI oder mit dem Vokabelkasten, war es zu meiner Zeit noch. Das ist gar kein Problem, aber ich kann nicht alles quasi auslagern und es geht schon darum, dass Wissen auch gemeinsam diskutiert wird, reflektiert wird und nicht nur immer mit der KI, die auch mitreflektieren kann. Deswegen, ich finde, KI hat tolle Möglichkeiten, aber nicht ausschließlich. Also irgendwann brauche ich einen Menschen, vor dem ich mich auch rechtfertigen muss und vor dem ich irgendwie eine andere Realitätssituation habe, wie nur die KI. Und schön ist natürlich, das wird auch in der Pädagogik immer wieder gezeigt, Kinder, die jetzt eher schlecht sind, die trauen sich bei der KI auch Fehler zu machen, die trauen sich tausendmal sich Dinge zu erklären zu lassen, ist total schön, ist gut. Aber die reale Welt ist trotzdem noch mal eine andere. Und zu sagen, wir können die reale Welt nicht völlig rausnehmen aus dem Unterricht, sonst gibt es die reale Welt. Und die Kinder müssen auf die reale Welt vorbereitet werden, nicht nur auf die Interaktion mit dem Avatar oder mit dem KI-Agenten.
Also zu den Skills der Nutzenden würde gehören, der Reibungslosigkeit zu misstrauen, also dieses saubere Durchlaufen.
Genau.
Texte zu hinterfragen, was stimmt, was stimmt nicht, was spuckt mir diese Maschine aus?
Selbstregulation.
Selbstregulation.
Das heißt, die KI nutzen zu können, um selber mich irgendwie vorwärts zu bringen, aber mich, nicht die KI, und nicht nur einfach Produkte zu schreiben, sondern um meinen Wissensprozess besser zu strukturieren.
Dann die Frage soziale Interaktion. Ich und KI allein wird auf Dauer nicht gut gehen. Ich brauche den Menschen, ich brauche vielleicht doch meinen Peer-Schüler, dem ich erkläre und dabei das Gefühl habe, wow, ich kann das. Sowas dann auch, also sozusagen, das wäre ein Skill. Dann technischer Umgang. Was passiert da eigentlich?
Ich muss verstehen, wieso halluziniert die? Also wie funktionieren Algorithmen? Wie funktioniert Machine Learning? Und das ist ja das Problem, dass ich immer mehr ein Grundverständnis brauche, um überhaupt mit den Tools agieren zu können. Das heißt, das Grundniveau verschiebt sich immer so ein bisschen nach oben.
Was für Skills bräuchte man noch, wenn wir dieses sozusagen dieses perfekte Setting haben? Wir haben eine Infrastruktur, das haben wir gleich zu Beginn des Gesprächs gemacht. Oftmals wird ja darüber gesprochen, wie nutze ich ChatGPT oder andere Tools im Unterricht? Und dann ist immer die Frage, ist es datenschutzrechtlich? Wie geht das? Was machen wir? Und so weiter. Sie haben gleich zu Beginn gesagt, ja, wir brauchen angepasste, im Prinzip datenschutzkonforme Systeme, die so trainiert sind, dass sie nutzbar sind. Frage, wer sieht es? Wo gehen die Daten hin? Also die Fragen haben Sie gleich zu Beginn so thematisiert, dass sozusagen die meisten Diskussionen, die geführt werden über datenschutzrechtliche Fragen, da sozusagen dann erstmal hinten anstellen. Dann gibt es die Frage der automatisierten Entscheidung. Es bleiben datenschutzrechtliche Fragen selbstverständlich. Dann sind wir bei der AI-Literacy gelandet, auf dem Weg, dass wir die Infrastruktur hergestellt haben, die Lehrkräfte versucht haben zu entlasten in unserem Gespräch, haben dann aber auch sozusagen das neue Curriculum besprochen und die Skills besprochen. Wenn man diese Linie sich anguckt, Sie haben genannt ein Kompetenzzentrum, wo ist das, und die Frage wäre, sitzt das einmal zusammen, entwickelt das ein Tool oder ist das ein permanenter Prozess?
Das war gedacht oder ist gedacht, die Forderung besteht noch, als ein Zentrum, das zwei Zentren eigentlich für Mathematik und Naturwissenschaften und für Sprachen da quasi ein Curriculum umsetzt. Und Curriculum umsetzt, heißt wirklich bezogen auf Lernziele, bezogen auf das, was wir vermitteln wollen. Nicht eine KI irgendwie, sondern kann die KI für diese Vermittlung dieses Faches was beitragen. Und dort die Entwicklungen anzustoßen, systematisch.
Und das wäre eine gemeinsame Institution der Länder?
Das ist so ein bisschen so gedacht.
Okay, weil ich meine, die das Politik würde dann wahrscheinlich fragen, wer bezahlt es?
Klar, letztendlich müssen es die Länder bezahlen.
Wenn wir das alles wissen und hier gerade in unserem Gespräch so zusammengebracht haben, warum gibt es das noch nicht?
Erstens kostet. Zweitens ist natürlich die Entwicklung in KI ist enorm schnell.
Also muss es immer das beste System sein, um in der Schule KI zu üben, trainieren und zu lernen? Muss es immer das Neueste sein? Also muss man immer zeitlich so schnell sein, dass das klappt? Oder reicht es auch vielleicht die zweitschnellste?
Es reicht auch einfacher, aber also wir merken ja auch, die neuen Versionen sind natürlich weniger anfällig für Halluzinationen, für andere Dinge. Das heißt, es kann auch von Vorteil sein, vorne zu sein. Aber ich glaube, das wäre für mich gar nicht der Punkt. Also die Systeme werden sich ja schnell ändern. Wie schaffen wir Materialien zu entwickeln, die ein bisschen unabhängig von den Systemen sind und die auch in der Zeit voraus schon sind oder nicht nach einem Jahr veralten. Auch das ist ja eine ganz große Herausforderung. Also insofern, die Herausforderungen sehe ich als große. Ich verstehe, dass man nicht innerhalb von kurzer Zeit jetzt einfach eine Infrastruktur ausrollen konnte. Die hat man noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland gerade, was Digitalisierung in den Schulen betrifft, auch sind wir wirklich 20 Jahre hinterher.
Wenn wir jetzt sozusagen die nächsten Jahre uns anschauen, was wären so die ersten Schritte, die...
Prototypische Beispiele, die wirklich ein Curriculum, ein Fach oder ein Modul abbilden und die man prototypisch dort wirklich so ein System fragen kann, was wollen wir datenschutzrechtlich, was wollen wir pädagogisch, wie können wir das umsetzen und wirklich ein umgesetztes Tool zu haben. Wir haben in Deutschland noch kaum eine KI, die wirklich im größeren Stil so entwickelt wurde. Wir nutzen einfach dieses ChatGPT oder andere Modelle, aber die Large Language Models, so wie sie sind. Und eigentlich geht es jetzt darum, diese Tutoren-Idee aufzubauen.
Wie siehst du das, Tobias?
Ich denke gerade drüber nach, ob wir Bildungslabore brauchen.
Ja,
also im
ja,
Sinne, ne, also genau. Alle sprechen von Reallaboren
genau.
Und Reallabore gerade mit Blick auf KI, große Chance, sicherlich eine gute Idee und auch im Bildungsbereich durchaus denkbar. Ne? Und aber eben interdisziplinär. Ne? Also da ist der Datenschutz ein Faktor. Aber da geht es auch um die Frage, was bringt uns pädagogisch weiter und so weiter. Und da muss man ja Pilotversuche oder ja letztlich Learning by Doing.
Also
in einem geschützten Raum tatsächlich.
Ne? Wir haben in meinem Institut ein Future Innovation Space eingerichtet. Das heißt, ein Raum, wo wir eigentlich Bildung der Zukunft oder Bildung von übermorgen diskutieren wollen. Das heißt, Technologie nutzen wollen und zu fragen, wie kann man die Technologie bildungsangemessen nutzen, wo wir auch Lehrkräfte frühzeitig reinbringen wollen. Aber der Datenschutz ist jetzt sicher was, wo wir als nächsten Schritt überlegen, können wir da früher in Interaktion treten.
Ja,
und das ist ja auch unser Interesse. Also ich glaube, unser aller Interesse ist ja, dass wir auch Systeme bauen, die sicher sind, die geschützt sind, wo die Kinder nicht dem freien Markt überlassen werden. Das ist ja eine Sache, die uns im Augenblick sehr, sehr bewusst wird, glaube ich, durch die Entwicklung weltweit.
Ja, und die Erfahrung lehrt, wenn man den Datenschutz früher fragt, dann ist es meistens sehr viel einfacher auch möglich, das entsprechend abzubilden, ne? Als wenn man ein fertiges Produkt hat und dann erst sagt, wie ist es? Und dann man sagt, ja, das, so geht das ja eigentlich nicht. Ne? Von daher, also diese Reallabor-Idee, die ist glaube ich, durchaus eine gute Richtung. Ja.
Damit würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Gespräches angekommen. Die Aufzeichnung, die wir live jetzt vor Publikum gemacht haben, war die erste. Vielleicht machen wir mal wieder eine. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, danke allen, die zugehört haben live und allen, die dann sich den Podcast anhören, auch vielen Dank auch da dann fürs zugehört haben. Und ganz herzlich danke ich Ihnen, Frau Professorin Christ, dass Sie heute da waren bei uns, mit uns über Bildung gesprochen haben und Ihre Perspektive mit uns geteilt haben. Lieber Tobias, danke auch dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke sehr und bis hoffentlich bald. Vielen Dank.
Danke.